Guten Morgen, ich heiße Hermann Koch und begrüße euch alle an den Schirmen zu Hause zum virtuellen Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde in Renningen. Ich bin hier am Anglersee in Weilerstadt und ich liebe hier die Ruhe, das Herausgenommensein bei aller Tageshektik. Dieser Blick aufs Wasser vermittelt einfach Ruhe und vermittelt Weite und die Vielfalt der Vegetation. Die Einzigartigkeit der Bäume, die Intensität des Grüns, der Farben überhaupt, die Vögel, die flirrenden Insekten, die Fische, all das Zusammenspiel signalisieren mir die dahinterstehende Schöpfungskraft, lassen mich die Genialität ahnen, die diese wunderbaren Zusammenhänge und Kreisläufe, diese Ruhe und diese Weite und diese Vielfalt hervorgebracht hat. Ich kann nachspüren, wenn der Apostel Paulus im Brief an die Römer in Kapitel 1, Vers 20 davon schreibt, dass Gottes ewige Kraft sein unsichtbares Wesen seit Beginn der Schöpfung an seinen Werken erkannt werden kann, so man sie wahrnimmt. Insoweit denke ich, können die Sommerwochen, diese wunderbare Zeit, die wir gerade erleben, trotz Corona, eine Zeit auch der Begegnung werden mit Gott. Mich jedenfalls lässt diese Vielfalt, diese Ruhe, diese Weite, mich führt es hin zum Psalm 92, Vers 6, wo es so wunderbar heißt: Herr, wie sind deine Werke so groß und deine Gedanken so tief? Ich erkenne, dass ich ja selbst ein Teil von dieser Schöpfungskraft und von dieser Genialität bin. Und ich kann sehr gut dem Appell des Psalmisten in Psalm 95, Vers 6 folgen, wo es heißt: Kommt und lasst uns anbeten. Und ja, um Anbetung soll es heute in diesem virtuellen Gottesdienst gehen. Thema Anbetung, ja, bitte, Ausrufungszeichen. Und der Text, der zugrunde liegt, steht im Johannesevangelium im Kapitel 4, in den Versen 23 und 24, ist der Kontext, wo Jesus begegnet der Samariterin am Jakobsbrunnen. Und dann sagt er ganz am Ende: Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und so möchte ich gern stille werden zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Dein Wort ist unser Fußes Leuchte und wir können erkennen, wo wir stehen in deinem Wort und wir können erkennen, wo wir hingehen dürfen nach deiner Weisung. Wir bitten dich einfach, weise uns, Herr, deinen Weg auch heute in dem Lichte deines Wortes, in der Kraft deines Heiligen Geistes und lass uns erkennen, was für uns gut ist, was für uns wichtig ist nach deinem Willen. Und so öffne uns dein Wort und führe uns in der vollen Macht deines Heiligen Geistes. Jeden so, wie er es braucht, jeden so, dass er weiter hinkommt, näher hinkommt zu dir und das Geheimnis deiner Liebe noch mehr für sich und sein Leben entdecken darf. Wir preisen dich und wir loben dich und wir beten dich an. Amen. Ja, und zum ersten Gedanken, die erste Frage, die uns leiten soll, geht darum: Warum sucht der Vater wahre Anbeter? Warum will der Vater wahre Anbeter? Ist Gott denn eitel? Anbeter gibt es heute genug. Es werden Idole angebetet, Filmstars, Sänger, Bands, Models, Showmaster, Moderatoren, DJs, Rapper, Politiker, Wissenschaftler, Virologen sind ganz hoch im Kurs aktuell, Fußballer, ihre Clubs, Geld, Immobilien, Genuss, es kann nicht noch mehr an Genuss geben beim Essen, beim Trinken und, und. Es werden Reisen angebetet, Autos. Wir beten immer irgendwie an und wir sammeln uns Informationen über das, was wir anbeten. Wir haben Wissen über das, wir haben Kultsymbole uns angelegt, Schals, Aufkleber. Wir unternehmen Pilger- und Wallfahrten zu den Sportstätten, zu den Kundgebungen, zu den Auftritten unserer Idole. Man kennt sie und man will sein wie sie, man setzt Hoffnung auf sie, man identifiziert sich mit ihnen und trägt sogar Schals dann bei der größten Sommerhitze. Hier beten dann natürliche Menschen andere natürliche Menschen oder natürliche Sachen an. Wir beten immer irgendwie an. Die Frage ist, wen oder was beten wir an? Unser Text in Johannes 4, die Verse 23 und 24, weist uns den Weg zu den wahren Anbetern. Gott sucht, er will wahre Anbeter. Die, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen, weil er Geist ist. Und wer sind nun diese wahren Anbeter? Das sind die, die ganz schlicht an Jesus Christus glauben, die durch ihn erlöst sind, die mit seinem Geist sogar versiegelt sind, die sogar ein Tempel des Heiligen Geistes sind. So kann man es nachlesen an mehreren Stellen im Epheserbrief und auch im Brief an die Korinther. Jesus Christus ist die Wahrheit und sein Geist leitet uns in alle Wahrheit und sein Wort ist die Wahrheit. Auch das steht im Johannesevangelium. Und durch Jesus Christus haben wir diese Ewigkeits-DNA bekommen, die uns mit Gott, dem lebendigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, kommunizieren lässt. Wir sprechen die gleiche Sprache mit dieser Ewigkeits-DNA. Und das führt uns zur nächsten Frage, zum nächsten Gedanken. Wie geht das denn, dieses Anbeten im Geist und in der Wahrheit? Anbetung ist immer Gebet, klar. Aber Gebet findet eine unterschiedliche Bedeutung in den Gemeinden und in unserem persönlichen Leben. Eine unterschiedliche Durchdringung. Wir finden uns im Gebet, im stillen Kämmerlein, ebenso wieder wie in Gebetsgemeinschaft. Und man kann wahrnehmen, dass man sehr schnell bei den Bitten und bei den Fürbitten ist. Loben und Danken und Preisen kommt auch noch vor, aber anbeten. Anbetung ist jedenfalls mehr als die Organisation von Gebetskreisen oder die Formulierung von Gebetslisten. Sein Geist zeigt mir, dass ich nicht ein Staubkorn bin, nur im All, sondern dass ich sogar, und das sagt uns der Psalmist im Psalm 8, nur wenig niedriger gemacht bin als Gott selber, weil hinter mir und dem, was ich bin, Gottes unfassbare Liebe steht, die mich erwählt hat. Und das ist das Geistgewirkte, diese göttliche Sicht, die mich staunen lässt, die mich anbeten lässt über diese Erwählung, obwohl ich doch nichts Bedeutendes bin in den Augen der Welt. Und durch diese Geistgewirkte, von Gott gewirkte, in Christus lebendig gewordene Liebe kann ich auch Abba, lieber Vater, Papa rufen und bin eins mit dem Vater in Christus. Ein wunderbarer Zusammenhang, den mir nur der Geist Jesu Christi in dieser göttlichen Realität öffnen kann. Auch sein Wort öffnet er mir auf diese Weise. Und ich kann erkennen, dass dieses wunderbare Wort über Jahrtausende hinweg geschrieben von unterschiedlichen Menschen, auch von einem Geist diktiert, dass es damals wie auch heute immer noch zur Unterrichtung, zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Gerechtigkeit dient. Und da staune ich über Gott und seine Gegenwart in seinem Wort. Und ich bete an darüber. Und ich staune darüber, dass ich in Christus, diesem lebendigen Herrn, das sich für mich gab am Kreuz von Golgatha, dass ich in ihm seine Gegenwart erfahre, dass ich in ihm im Licht Gottes bin. Und ich staune darüber, was ich in diesem Licht Gottes alles erkenne an dunklen Flecken. Und ich staune darüber, wie lange er schon Geduld hat mit mir, Langmut gezeigt hat mit mir. Und ich staune über seine Güte und ich staune über seine wunderbare Vergebung, die mich auch heute noch fasziniert, weil es Liebe ist, die mich geholt hat, die mich gezogen hat, die mich durchdrungen hat und die mich schon erreichte, als ich noch Sünder war. Und ich bete an. Ich bete an, weil ich kann nur anbeten und kann nicht schweigen über dem, was ich hier in dieser Gegenwart Gottes erfahre. Und ich staune deshalb über seine Treue, ja, die sogar dann gilt, wenn ich untreu bin. Unfassbar, aber so sieht es aus. Und ich bete an, weil diese Treue für mich wirklich unglaublich daherkommt. Und ich staune über seine Standhaftigkeit, seine Unveränderlichkeit im Abspann und im Ablauf der Geschichte. Und ich bete an. Und da kommt mir ein Ereignis in den Sinn, als ich in Erfurt im Dom stand und ich schaute runter auf die Steinfliesen, mehrere Jahrhunderte alt. Und ich musste daran denken, dass auf diesen Steinfliesen auch schon Brüder und Schwestern standen und den lebendigen Gott, den gleichen Gott, wie ich heute damals schon angebetet haben, ihn gelobt haben, ihn gepriesen haben. Und ich staune über Gottes Standhaftigkeit und Unveränderlichkeit im Laufe der Geschichte. Ich staune und bete an. Ich könnte die Beispiele fortsetzen, weil noch vieles andere mehr lässt mich staunen und anbeten. Wir sind sozusagen, wir sind berufen zur Anbetung Gottes. Ein Blick in die Offenbarung zeigt uns, dort wird Tag und Nacht der lebendige Gott auf dem Thron angebetet. Warum ist denn diese Anbetung wichtig? Das soll uns im nächsten Gedankenkreis und das nächste Frage leiten. Ist Anbetung wichtig für Gott? Für uns schon. Ich mache mal ein Beispiel den Sonnenanbetern, die ja jetzt in diesen Tagen zuhauf der Sonne entgegenstreben. Und sie der Sonneneinstrahlung aussetzen mit dem Ziel, braun zu werden. Manche werden dabei rot. Und so suchen wir die Gegenwart von Jesus Christus und in seiner Gegenwart das Vaterherz Gottes. Lernen es kennen mit seiner Liebe, mit seiner Hingabe. Und wir werden in dieser Gegenwart werden wir verändert. Wir werden verändert hin zu Christus als wahre Anbeter, denn Gemeinschaft, diese innige, diese intime Gemeinschaft mit Christus verändert immer. Nicht ohne Grund warnt uns der Psalmist im Psalm 1 davor, dass wir uns dem Einfluss von gottlosen Menschen aussetzen, weil sie unseren Lebensstil, unsere Einstellung prägen. Und ich kenne einen jungen Mann, der sagte mir, es war wirklich ein Geschenk des Himmels, dass ich immer zur rechten Zeit erkennen durfte, wann mir eine Clique, eine Gruppe von Menschen gleichen Alters mir nicht mehr gut tat, sondern einzelne davon auf mich einen schlechten Einfluss ausgeübt haben und ich die Weisheit geschenkt bekam, mich von dieser Gruppe zu trennen. Wenn wir diese Gegenwart, wenn wir diese Intimität in Christus suchen, dann sind wir in bester, in der allerbesten, in der Haupt, in der grandiosesten Gesellschaft, die man sich denken kann und sind der bestmöglichen Veränderung damit ausgesetzt. Denn dem ich mich aussetze, das wird mich immer verändern. Und wir haben ja das Ziel nach Epheser, lasst uns in allen Stücken hinwachsen zu Christus. Und so wird Anbetung zum Teil meiner Identität in Christus. In der Anbetung wird der neue Mensch, den Christus will, in mir gestaltet. Anbetung ist quasi das Atelier, der Gestaltungsraum Gottes an mir. Insofern ist Identität in Christus eine der Wirkungen, die wir in der Anbetung Gottes für uns in Anspruch nehmen dürfen. Charakterfestigkeit, Wahrhaftigkeit werden in der Anbetungszeit geformt und ich muss nicht immer allen Menschen recht geben und ihnen nach dem Mund reden oder dem Mainstream der Gesellschaft folgen und wo auch immer. Wenn ich gelernt habe, vor dem lebendigen Gott zu knien, dann kann ich auch stehen vor den Menschen und gegen den Strom der Zeit schwimmen. Deshalb kann ich sehr gut dem Psalm 27 nachspielen, wo es heißt, ich habe nur ein Ziel, im Hause des Herrn zu sein und sein Antlitz zu suchen. Und ich erinnere an die Stelle, wo Moses in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott die 10 Gebote überreicht hat. Dort heißt es dann im 2. Mose, Kapitel 34, Vers 29, er kam zurück und sein Gesicht glänzte. Und ich kann den Petrus sehr gut verstehen. Der war so begeistert über die Gemeinschaft, in die ihn Jesus mit hineingenommen hat, zusammen mit Elia und Moses, dass er diese Gemeinschaft betonieren wollte. Er wollte eine Hütte bauen. Petrus ahnte, dass Anbetung Resilienz bewirkt. Das soll das zweite Merkmal sein zur Wirkung der Anbetung. Anbetung schafft einen inneren Schutzraum. Der sicherste Platz, den wir haben können in dieser Welt, ist in der Gegenwart Gottes. Das kann man sehr gut nachlesen im Psalm 139. Weil ich um die übernatürliche Kraft Gottes weiß, deren ich mich in der Anbetung vergewissere. Ich vergleiche es mal wie Brandschutz, mit dem man bestimmte Materialteile überzieht und die einfach dann schützen vor Brand. Oder ich vergleiche es mit der Antikörperbildung, die heute sehr wichtig ist in dieser Corona-Krise. Und Anbetung bildet diese Antikörper, diese Kraft, diesen Schutz in uns aus, bildet Vollmacht aus, schafft in uns diese geistliche Waffenrüstung, von der der Apostel Paulus im Epheserbrief Kapitel 6 redet. Und in dieser Gegenwart, mit dieser geistlichen Waffenrüstung, werden wir performt, wir werden zugerüstet, wir werden ja so zugerüstet, dass die Pfeile des Bösen an uns abprallen. Und zugleich werden Lügen der Finsternis, wie zum Beispiel, du bist nichts und du kannst nichts und überhaupt, wie kannst du dir anmaßen, dass die werden niedergerissen. Negative Gewohnheiten, zum Beispiel keine Nähe und keine Gegenwart Gottes zu suchen, die werden niedergerissen und sie werden uns in der Kraft des Heiligen Geistes, werden wir hineingenommen in die Freiheit der Kinder Gottes. Und in dieser Freiheit, in dieser Gegenwart Gottes, das soll das nächste Merkmal sein, der Wirkungen der Anbetung, in dieser Gegenwart Gottes erkenne ich auch meine Baustellen an mir. Ich erkenne da, wo ich Unversöhnlichkeit lebe, ohne es merken zu wollen. Ich erkenne, wo ich seit Jahren und Jahrzehnten vielleicht mit meinen leiblichen Geschwistern wirklich im Unfrieden, im inneren Unfrieden jedenfalls lebe oder mit meinem Nachbarn und wo ich streitsüchtig bin, ohne es zu merken, unkeusch bin, und ich werde in der Kraft Jesu Christi, ich werde in der Kraft des Heiligen Geistes, werde ich zur Freiheit und werde zur Freude geführt. Und dieses Beten im Heiligen Geist, so steht es im Judasbrief, führt mich immer wieder zum Kreuz von Golgatha, dort, wo das Blut Jesu Christi floss für meine Schulden, für meine Sünde. Da ist niemand und nichts, was mich zu verklagen hätte. Und deshalb gehört ehrlich sein und dieses Vertrauen zum lebendigen Gott, das gehört mit zur Anbetung. Und in dieser Anbetung werden die Mauern der Sünde, der Bitterkeit, der Unversöhnlichkeit eingerissen. Und ich staune und ich bete an über diese unendliche Liebe Gottes. Und so öffnet diese Anbetung und diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit dem lebendigen Gott, mit Christus neue Perspektiven durch die Ausrichtung nach oben. Ich schaue nicht mehr auf meine Bitterkeit, ich schaue nicht mehr auf das Unversöhnliche, ich schaue auf die Liebe Jesu am Kreuz von Golgatha. Und das verändert mich im Denken und setzt zugleich Innovationen frei, setzt Kreativität frei, setzt Freude frei, setzt Friede frei. Wenn wir daran denken, dass vor 30 Jahren Land auf, Land ab es überhaupt nicht gang und gäbe war, dass Lobpreisteams in den Gottesdiensten eine Anbetungszeit gestaltet haben, so ist es heute. Losgelöst von allen Denominationen und Konfessionen nahezu üblich geworden, dass es diese Anbetungszeit, diese Lobpreiszeit gibt. Und ich denke, wir werden so herausgefordert, in der Gegenwart Christi ganz neu zu denken, uns ganz neu einstellen zu lassen, ganz neu aufstellen zu lassen. Und wir denken sehr oft in so eingefahrenen Strukturen, denken daran, dass vielleicht der Herr eine große, eine mächtige, eine sichtbare Kirche haben will und bauen daran, und vielleicht will er was ganz anderes, vielleicht will er kleine schlagkräftige, flexible, innovative Zellen, die in der großen Vollmacht seines Heiligen Geistes sein Reich an verschiedenen Ecken der Gesellschaft aufbauen. Wir werden sehen, aber in seiner Gegenwart werden wir fähig zu dieser Hingabe, zu dieser vollständigen Hingabe unserer Herzen. Und wir lassen uns, so sagt es der Psalmist in Psalm 19, wir lassen uns gefallen, das Gespräch unseres Herzens vor ihm, das Hinhalten unseres Herzens, unseres Ichs, unseres Egos wird uns verändern, denn in ihm allein finden wir Ruhe. Diese Ruhe, die ich auch hier spüre, diese Ruhe in der Hektik, dieses Auge im Sturm, dieser Frieden, der höher ist, als meine Vernunft es begreifen kann, und diese Freude, die auch dann gilt, wenn ich seit Jahren im Leid stecke und nicht rauskomme, und ich kann erkennen, hier ist ein Geheimnis der Liebe Gottes, das sich nur denen erschließt, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und unsere Samariterin hier in der Begegnung mit Jesus am Jakobsbrunnen, die merkt etwas, sie spürt etwas von diesem Geheimnis. Jesus sagt ihr knallhart zu, und der Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und sie ist fasziniert davon, wie er ihr ganzes Leben durchblickt. Und sie kommt ohne jeden Zusammenhang auf die Anbetung zu sprechen, sagt, ja, unsere Leute, die haben hier auf diesem Berg angebetet, aber ihr denkt ja, Jerusalem sei der richtige Ort zur Anbetung. Und unser Herr, Jesus Christus, führt sie hin zur wahren Anbetung, und sie geht und sie verkündet ihnen, sagt, ich habe den Christus erkannt. Anbetung bewirkt Sendungsbewusstsein und Sendungsbereitschaft, weil sie diese Retterliebe freisetzt, weil sie diese Nachfolger freisetzt, die nicht schweigen können, von diesen Begegnungen mit ihrem Erlöser zu reden, weil sie Licht und Salz sind. Sie müssen es nicht werden, sie sind es einfach. Sie sind Licht und Salz da, wo sie sind. Und die Anbetung in der Gegenwart von Christus, vom Heiligen Geist, zeigt mir den Willen des Vaters. Und sie macht mich bereit zur Hingabe meiner Agenda, meiner To-Do-Listen, hingeben in die Souveränität des lebendigen Gottes. Das ist ein weiteres Merkmal. Hingabe wird bewirkt durch Anbetung. Damit komme ich zum Schluss. Anbetung ist mehr als Musik. Ich liebe die musikalische Anbetung in der Gemeinde, erhobene Hände, und ich spüre es, wie die Rhythmen und die Worte im Gleichklang mein Herz bewegen. Musik ist sehr, sehr wichtig. Ich spüre auch, wenn ich Musik aus den 70er Jahren höre, meiner Jugendzeit, etwas von der damaligen Leichtigkeit, wenn diese Rock'n'Rolls kommen, der amerikanischen Südstaaten. Musik ist sehr wichtig, war auch sehr wichtig im Alten Testament. Dort hat ein Prophet extra Musik angefordert, um prophezeien zu können. Oder wenn wir dort die Ordnungen uns ansehen, wie die Sängerinnen und die Sänger und die Instrumentalisten wohlgeordnet sein mussten für die Gottesdienstliturgie. Oder denken wir an Jericho, wo durch diese übernatürliche Kraft Gottes im Marschieren um die Stadt die Posaunen erschallten und die Mauern niederfielen. Aber diese Frage gilt uns genauso. Ist meine Anbetungshaltung abhängig von der Musik? Was bleibt von meiner Anbetungshaltung, wenn der Stecker gezogen wird? Dann sollte die Anbetung weitergehen. Denn ich bete Gott an für das, was er war, was er ist und was er sein wird. Und es wurde für mich wichtig, täglich Gott anzubeten. Nicht etwas, was man tut, sondern wie man lebt. Diese Anbetung als Lebensstil zu entwickeln. Anbetung ist deshalb für uns wichtig, weil nur so nachhaltige und ewigkeitsrelevante Veränderungen bewirkt wird. Das heißt, Reich Gottes nach innen und nach außen gebaut wird. Und deshalb ist für mich wahre Anbetung eine lebenslange Antwort darauf, zu erkennen, wie groß Gott ist. Anbetung hebelt die alte Bauernregel aus, nach der es heißt, da hilft alles Beten nichts, da muss Mist dran. Vielmehr gilt nach meiner Draufsicht, ohne Anbetung hilft der beste Mist nichts. In und mit der Anbetung beginnt die Dynamik der Gemeinde. Und wenn wir anbeten und in der Gemeinde Anbetungskultur einpflegen, dann ist klar, dass dieses nicht verordnet werden kann, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes und nur in der Gegenwart Gottes gebildet wird. Anbetung ist Lebensstil mit der Grundhaltung Hingabe, mit der Grundhaltung, uns vor Gott zu beugen. Ich bete dich an mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein. All meine Hoffnung ist in dir ist mein Leben. So heißt es in einer Liedstrophe. Anbetung will Gott erfreuen und seine Freude in ihm haben. Anbetung schafft einen Lebensstil, in dem Jesus Christus mich profiliert und ich meine Identität in ihm lebe. Ein Lebensstil, in dem Widerstandskraft und Vollmacht durch den Geist Jesu Christi gebildet wird und ich zur Freiheit der Liebe Gottes und der Kinder Gottes mit großer Hingabe geführt werde. Und ich denke, je mehr wir als Gemeinde in der Anbetungshaltung wachsen, desto weniger wird Rechthaberei und Profilneurose sie behindern können. Und Gemeinde wird in dieser Anbetungskultur Veränderung erfahren, sie wird Erneuerung erfahren, sie wird transformiert werden hin zu diesem Christus, der uns errettet hat und zu neuem Leben gerufen hat. Begabungen werden freigesetzt und eine anbetende Gemeinde wird nie überwunden werden. Anbetung wird uns auch besser durch die letzten Tage der Endzeit kommen lassen. Davon künden auch die Psalmen 117, 118. Es gibt dafür keine Begrenzung. Anbeten kann ich immer. Anbetung war auch nicht durch Corona behindert. Anbetung wird auch nicht durch Verfolgung behindert. Ich kann immer in meinem Herzen mich hingeben und den lebendigen Gott anbeten. Auch staatliche Maßnahmen, egal wie auch immer, diese Anbetungshaltung kann uns niemand nehmen. Anbetung ist grenzüberschreitend, weil sie in der göttlichen Ewigkeit gegründet ist. Anbetung heißt praktische Vernetzung, Beziehung auch über Gemeindegrenzen hinweg. Das ist der Nenner, der keine theologischen Unterschiede kennen darf. Anbeten, das geht täglich, stündlich, minütlich, sekündlich. Denn er ist da, er ist jetzt da, er ist morgen da. Wir halten einfach inne, an jedem Ort, zu jeder Zeit können wir anbeten. Wir brauchen keine Wallfahrt, wir brauchen keine Kultsymbole. Anbetung kann immer begonnen, immer intensiviert werden. Anbetung ist immer Fokussierung und nicht Zerstreuung. Und das ist wunderbar. Wunderbar ist, dass Anbetung eine Willensentscheidung auch bleibt. Ich will dich anbeten. Ich will nur vor dir stehen. Ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. Auch so heißt es in einer Liedstrophe. Wer will wahrer Anbeter sein? Fang einfach an, wenn du noch nicht Christus gehörst, dann kehre um zu ihm, an den, der am Kreuz für dich starb, und gib dein Leben ihm. Und dann schaff dir einfach ein Zeitfenster, wo du ganz bewusst den lebendigen Gott anbeten willst, in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht, in seiner Fürsorge und Hingabe, in seiner unendlich unfassbaren Liebe. Und lass es dich durchdringen und lass es zum Lebensstil werden, zur Lebenshaltung werden. Ein gutes Beispiel dafür gibt uns Daniel in der Bibel, wie er gebetet hat, wie er angebetet hat und durchgetragen wurde. Und wenn dir keine Idee bleibt, was und wie du anbeten sollst, dann bete einfach das Vaterunser. Das Vaterunser ist voll von Anbetung. Amen. Und damit komme ich gern zum Segen. allmächtiger und lebendiger Gott und Vater unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Wir loben dich und wir preisen dich und wir beten dich an in deiner herrlichen und unfassbaren Liebe, die du uns zugewandt hast, die uns durchdrungen hat, die unsere Herzen hingezogen hat zu dir. Und so geh mit uns in die vor uns liegende Zeit und hilf uns, genau dieses zu tun, dass wir in dieser Anbetungshaltung bleiben, dass wir uns in dieser Anbetungshaltung üben und dass wir in dieser Anbetungshaltung immer wieder deine Gegenwart und das Wirken deines Heiligen Geistes in uns Raum geben und verändert werden zu dem Menschen, den du in deiner wunderbaren, umfassenden Weisheit gedacht hast. Und so segne uns und behüte uns, Herr. Lass dein Angesicht leuchten über uns und erhebe dein Angesicht auf uns und gib du uns deinen Frieden, diesen Frieden, der unsere Vernunft übersteigt. Bewahre so unsere Herzen und bewahre so unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.